Heute soll es um Johannes, den Täufer, gehen. Und das Thema habe ich so überschrieben: Johannes, der Täufer, gibt mutig Zeugnis von Jesus Christus. Die Stelle, die wir heute lesen, die Textstelle ist Johannes Kapitel 1, die Verse 19 bis 28. Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Das Einleitungswort des Johannes, oder der Prolog, endet in Vers 18. Es ist ein langes Vorwort. Und in den weiteren Versen ab Vers 19 liefert der Evangelist Johannes das erste von vielen Zeugnissen, dass Jesus Christus der ersehnte Messias ist, der Sohn Gottes. Dass Jesus gelebt hat, ist unbestritten. Das wird auch heute nicht geleugnet, von den meisten nicht. Es ist historisch gut belegt. Aber wenn es um die Frage geht, wer er war, da scheiden sich die Geister. War er ein guter Prophet, so wie die Juden oder die Muslime es sagen, ein guter Mann? War er ein ganz gewöhnlicher Mann, der einfach nur durch die Lande gezogen ist? War er der Sohn Gottes? Ja, und Johannes gibt uns immer mehr Aufschluss über die Person. In diesen Versen 19 bis 28 werden uns die Ereignisse eines ganzen Tages dargestellt. Und wenn wir so in den Vers 19 schauen, da lesen wir: Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten. Johannes, der Täufer, war eine beeindruckende Persönlichkeit. Der hatte viel Ansehen beim Volk und erregte viel Aufsehen. Auch die religiösen Führer sind auf ihn aufmerksam geworden. Wir lesen, dass die Juden von Jerusalem aus eine Gesandtschaft schickten, Priester und Leviten. Es waren also nicht die einfachen Juden, die da zu ihm kamen, sondern die, die das Sagen hatten. Ja? Die religiöse Oberschicht. Wobei hier auch eine Unterscheidung gemacht wird: Priester und Leviten. Offenbar wurde immer noch diese von Mose und David eingeführte Einteilung immer noch beachtet und eingehalten. Daher, wenn wir dann aber schauen, bei David waren das gottesfürchtige Menschen, die das ernst nahmen. Hier aber in der Zeit des Neuen Testaments sehen wir eine Gruppierung, die sich viel um politische Dinge gekümmert hat, um ihre eigene Ehre. Und diese Einteilung war nur noch pro forma für viele. Eine leere Kopie. Das System ist irgendwie ohne Sinn. Denn Jesus sagt über diese religiösen Führer in Matthäus 15, Vers 9: Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also sie haben Regeln und Auslegungen den Menschen gebracht, die viele in Bedrängnis gebracht haben. In Schwierigkeiten, in geistliche Not. Sie haben eigene Regeln gepredigt, eigene Vorstellungen. Hier heißt es, es sind Menschengebote. Nun, in Jerusalem war der Sitz des Hohen Rates. Und diese Priester und Leviten senden Leute zu Johannes. Diese religiösen Führer halten sich für berufen, Johannes auf die Probe zu stellen. Jede Bewegung, die so im Volk aufkam, ja, jeder neue Anführer, der sollte erst einmal von ihnen gecheckt werden und ob er eben das Recht, die Berechtigung hat, dem Volk zu predigen. Sie wollten das Volk vor Verführung und Abfall bewahren. Wir sehen schon eine gewisse Ironie in diesem Vorgehen. Und sie senden diese Delegation zu Johannes dem Täufer, um ihn zu fragen, was denn seine Taufe bedeutet. Sie fragen ihn nach seiner Identität, wer er ist. Sie hatten schon gehört von dieser wundersamen Geburt, als dieser Engel dem Zacharias im Tempel erschienen ist. Das hatte damals schon für viel Aufsehen gesorgt und für viel Wirbel. Und jetzt kommen sie mit so einer banalen Frage: Wer bist du? Wir lesen in Lukas Kapitel 3, in Vers 15, dass es verschiedene Meinungen über Johannes im Volk gab, verschiedene Theorien, Vorstellungen, die im Umlauf waren. Und aus Matthäus Kapitel 21, Vers 25 und weiter können wir herauslesen, dass diese religiösen Führer ihm misstrauten. Denn Johannes war nie der Schüler eines anerkannten Lehrers gewesen. Ja, von Paulus wissen wir, Schüler von Gamaliel war damals eine große Institution. Er war respektiert und anerkannt. Johannes hatte keinen Lehrer gehabt. Er war von keinem Rabbi ausgebildet worden. Und so schwingt also schon der Vorwurf mit: Bist du nicht vielleicht so ein selbstberufener Prophet? So ein Wichtigtuer? Und weil Johannes auch wusste, dass verschiedene Gerüchte und Meinungen über ihn im Volk die Runde machten, gibt er zunächst eine Klarstellung ab, um falschen Mutmaßungen, Gerüchten ein Ende zu setzen. Und er tut dies sofort und ganz klar und sagt: Ich bin nicht der Christus. Also wir sehen, es gab diese Vermutung, diese Erwartung, die Hoffnung, dass Johannes der Täufer der Messias selbst ist. Es gab also eine Sehnsucht im Volk, so eine Erwartung, dass der Befreier, der Messias kommt. Aber Johannes ist es nicht. Doch diese Gesandtschaft lässt sich nicht abschütteln. Die Juden wollen Klarheit darüber haben, wer er ist und was sein Auftrag ist. Und so bohren sie weiter, wenn wir so in Vers 21 schauen. Und sie fragten: Was denn? Bist du Elia? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Die jüdischen Theologen kannten sich ja gut aus, kannten das Alte Testament, die Tora, und sie beziehen sich hier auf eine Stelle aus Maleachi, aus dem letzten Buch im Alten Testament, aus den kleinen Propheten, Maleachi 3, 23, wo das Kommen des Elia nochmal angekündigt wird. Die Frage der Juden lautet also folgendermaßen: Wenn du denn schon nicht der Messias bist, bist du dann ein Vorbote, ein Vorläufer des Messias? Wir finden im Neuen Testament eine ganze Reihe von Bibelstellen, auch im Matthäus-Evangelium vor allem, die uns zeigen, dass es unter den Juden diese Erwartung gab, dass der Elia kommt. Es gibt da einige Stellen, Matthäus 11, Matthäus 16, Matthäus 17, der Elia sollte erscheinen. Es ist auch ziemlich überraschend, dass Johannes leugnet, der Elia zu sein. Denn Jesus selbst sagt in Matthäus 11 und Matthäus 17, dass der Täufer der wiederkommende Elia ist. Wie kann das sein? Jesus sagt ja, Johannes ist der Elia, und Johannes selbst sagt aber: Nein, ich bin's nicht. Wie kann man das erklären? Der scheinbare Widerspruch löst sich dann auf, wenn wir sehen, dass der Täufer, Johannes, erst nach der Vollendung seines Auftrags beurteilt werden will. Ja, er ist gesandt, er hat einen Auftrag, aber dieser Auftrag ist noch nicht abgeschlossen. Und da sehen wir auch schon, wie bescheiden und demütig dieser Täufer auftritt und jede Ehrerweisung von sich weist. Wenn wir in Lukas 1, Vers 17 nochmal lesen, was der Engel über Johannes sagt, da heißt es, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war der Auftrag und in diesem Sinne war er der Elia. Er war im Auftrag und ausgestattet mit dem Geist und der Kraft des Elia. Also was Jesus gesagt hat, ist sozusagen ein Bild. Ja? Außerdem gab es im Volk halt eben diese Vorstellung, dass der Elia selbst noch einmal erscheinen sollte, also der Tischbiter, der Prophet des Alten Testaments. Naja, und sie fragen weiter, bist du denn der Prophet? Was meinen die damit? Welchen Propheten? Es gab doch so viele von ihnen. Das kleine Wörtchen der verrät uns, wer gemeint ist. Es ist ein ganz bestimmter Prophet und es handelt sich um den zweiten Mose. Und der wird in 5. Mose 18, Vers 15 angekündigt. Der zweite Mose. Da heißt es, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Also auch dieser Prophet wurde als eine Art Vorläufer des Messias betrachtet. Aber Johannes sagt wieder, nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Elia und ich bin nicht Mose. Oder der zweite Mose. Aber die sind nicht zufrieden. Die sind wahrscheinlich eine lange Strecke gegangen und wollten nicht mit leeren Worten zurückkommen oder mit leeren Händen. Und die drängen ihn, eine klare Aussage zu treffen, was er denn eigentlich will. Sie wollten den Obersten, ihren Chefs, ihren Bossen, ja, sagen, was sie herausgefunden haben. Und dann gibt Johannes der Täufer ihnen eine klare Antwort. Und er bezieht sich auf eine Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Johannes zitiert hier also diese Stelle aus dem Alten Testament und wendet sie auf sich an. Inhaltlich besteht hier der Kontext von Jesaja 40 darin, dass Jesaja die Aufforderung hört, einen Weg durch die Wüste zu bahnen, sodass das Volk Israel aus dem Exil, also aus Babylon, aus der Gefangenschaft nach Israel heimgehen kann. Die Juden sollen nach Hause kommen. Und somit steht dieses Bild der Rückkehr der Schafe aus der geistlichen Umnachtung, aus der Finsternis, aus der Fremde in den Schoß des Vaters. Also wörtlich, dass sie aus Babylon nach Israel zurückkehren, aus der Gefangenschaft. Geistlich aber wird es hier angewendet, aus der Sünde, aus der Gottesferne sozusagen, in die Nähe Gottes zurück, in den Schoß des Vaters. Der Text spricht hier also in erster Linie vordergründig über die Erlösung durch den Messias. Und für Johannes den Täufer ist klar, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt. Und deswegen tritt er auch mit dieser Botschaft in der Wüste auf. So wie es der Vers hier sagt. Er hat eine Botschaft an Israel und ruft, bereitet den Weg des Herrn. Es ist also eine Bußpredigt, die Johannes hält. Israel erwartet aber die Ankunft des Herrn nicht. Und so vereint Johannes die Botschaft aus Jesaja 40 und aus Maleachi 3. Er ist der Rufer in der Wüste und er ruft das Volk zur Umkehr auf. In Jesaja ist die Rede vom Herrn, hebräisch Yahweh. Also Johannes ebnet Gott den Weg. Und Yahweh wird im Neuen Testament mit Kyrios übersetzt. Das ist also der Titel, der Jesus Christus gegeben ist. Yahweh und Kyrios. Christus steht also vor der Tür. Aber das Volk Israel gleicht einer unebenen Straße. Sie muss begradigt werden. Ich habe mal in meiner alten Gemeinde hat mir mal ein Bruder ein Video gezeigt, wo er mal in Kasachstan unterwegs gewesen war. Er hatte da Verwandte besucht und man hat von der Straße nicht viel gesehen. Er hat einfach nur sein Handy so aus dem Auto gehalten und das ging dann so. Weil die Straße uneben war. Und dieses Bild der unebenen Straße steht für die Unbußfertigkeit und die nicht vorbereitete Haltung des Volkes Israel. Die Sünde musste aus dem Weg geräumt werden. Sie war ein Hindernis. Und obwohl Johannes diesen Vers auf sich bezieht, sagt er, dass er nur die Stimme ist. Er möchte, dass die Zuhörer, alle, die zu ihm gekommen sind, nicht auf ihn schauen, sondern auf Christus, den Messias. Kommen wir zur ersten Anwendung. Wir sehen hier, was sehr bemerkenswert ist, dass sich Johannes von den kritischen Obersten, von den Theologen, sich nicht irritieren lässt. Er hat einen Auftrag, er hat eine Bestimmung und von der lässt er sich nicht abbringen. Das gilt auch für uns, liebe Geschwister. Das Wort des Lebens, das gibt uns Ziel, es gibt uns Bestimmung, Aufgaben vom Herrn. Und wenn wir diese für uns entdecken, da können wir gewiss sein und in diesem Namen unterwegs sein. Also hier sehen wir einfach, wie fest Johannes ist und er verrichtet seinen Dienst trotz der Kritik, die er bekommt, trotz derer, die ihm nicht zuhören wollen. Ich komme jetzt zum Vers 24. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Möglicherweise waren mehrere Gruppen zu Johannes gekommen. Und es war auch eine gesonderte Gruppe von Pharisäern dabei. Aus irgendeinem Grund wird die noch besonders erwähnt. Und die Pharisäer spielen im Johannesevangelium eine besondere Rolle. Sie waren zu der Zeit, als Johannes gewirkt hat, die führende Partei, also die führende religiöse Gruppierung. Sie hatten ungefähr 6000 Mitglieder und waren mächtiger und einflussreicher als die Sadduzäer. Wir kennen sie aus der Schrift. Die Pharisäer, die waren bekannt dafür, das Wort Gottes oder das Gesetz besonders genau auszulegen und zu praktizieren. Sie waren also die Elite Israels. Und hier heißt es, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Also diese Frage zielt nicht mehr auf die Identität des Täufers ab, sondern auf die Berechtigung, Menschen taufen zu dürfen. Also auf das Handeln. Und diese Frage ist sehr typisch für die Pharisäer. Das Interesse der Pharisäer galt in besonderer Weise dem Gesetz und der Frage, was erlaubt ist. Offenbar setzten die Pharisäer voraus, dass der Messias und der Prophet taufen dürfen. Sie hatten dafür einige Stellen aus dem Alten Testament in petto. Und die Frage, ob Johannes überhaupt taufen darf, tritt auch in Matthäus 21, 25 nochmal auf. Die Frage ist also, die sie stellen, mit welcher Autorität taufst du eigentlich die Menschen? Wer erlaubt dir das? Sie waren gereizt von Johannes Worten und von seinem Wirken, weil er durch die Taufe, die er an den Juden vollzog, signalisierte, dass sie der Reinigung bedürften. Johannes sagte ihnen damit unmissverständlich, dass das erwählte Volk Israel genauso unrein war wie die Heiden. Und das war eine Provokation. Denn sie waren ja die Kinder Abrahams und betrachteten sich als privilegiert und berufen und besonders hervorgetan. Außerdem waren die Pharisäer für die Waschungen zuständig. Und nun kommt da so einer und fragt nicht einmal sie um Erlaubnis, die Juden zu taufen. Sie fühlen sich übergangen, provoziert. Bisher bestand das Zeugnis des Johannes einfach darin, dass er diese messianische Würde und die Ehre von Menschen ablehnte. Jetzt aber, in den Versen 26 und 27, wird sein verschlüsseltes Reden, sein kryptisches Reden immer deutlicher, immer konkreter. Er spricht von einem nahenden, aber noch nicht offenbarten Messias. Und eigentlich war Johannes' Antwort nicht klar auf ihre Frage gerichtet. Und trotzdem ist es eine sehr gute Antwort, die er hier gibt. Lass uns diesen Vers nochmal lesen. Jesus antwortete ihnen, Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Johannes sagt hier, dass er lediglich oder nur mit Wasser tauft. Und er sagt, da kommt einer nach mir, der wird mit Heiligem Geist taufen. Das passt zu dem, was wir in der Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 1 oder Apostelgeschichte 19. Jetzt ist aber die Frage, worin besteht der Sinn der Taufe des Johannes, wenn danach ihm einer kommt, der noch eine andere Taufe bringen wird? Wahrscheinlich geht der Täufer hier von einer Textstelle aus dem Alten Testament aus, die wir in Hesekiel 36, Vers 25 finden. Hesekiel 36, Vers 25, da heißt es, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Oder auch Jesaja 1, Vers 16. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Also hier wird die Waschung, das, was die Juden ständig praktizierten, mit einer Reinigung von den Sünden verbunden. Dann besteht der Sinn der Taufe also in diesem Fall darin, dass sie eine äußere Reinigung zeigt, aber gleichzeitig eine innere Reinigung symbolisiert. Diese Taufe soll symbolisieren, dass Israel bereit ist, den nahenden Messias zu empfangen. Und dies bestätigt sich durch einen anderen Evangelisten, der den Ausdruck Taufe zur Buße verwendet. Es ist eine Taufe, die die Umkehr darstellt und symbolisiert. Und das ist ja interessant, dass wir heute auch diesen Taufakt haben. Da sehen wir, dass es eine andere Art der Taufe war. Johannes tauft die Juden und nicht nur, wie es damals üblich war, die bekehrten Heiden, die sogenannten Proselyten, die zum Judentum übergetreten waren. Johannes möchte den Juden hier klar machen, dass alle, Juden und Heiden, die Erlösung nicht haben. Alle Menschen bedürfen der Reinigung und der Vergebung durch Christus. Und jetzt kommt aber die dicke Überraschung. Johannes sagt den Juden, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Wow. Was für eine Ansage. Schon wieder so eine offensive Aussage von Johannes, die sie bestimmt gekitzelt hat. Und er sagt, er ist schon da. Der ist schon da. Die Juden haben es also nicht mitbekommen, dass unter ihnen ein ganz besonderer Mensch sich befindet. Und dass Jesus nicht bekannt ist, ihnen nicht bekannt ist, ist die Folge seines undramatischen, unspektakulären Erscheinens und auch seines demütigen Auftretens im Volk. Welche Demut zeigt uns hier der Herr? Er ist gekommen im Fleisch, um unter uns zu sein. Und wie tragisch ist es, dass das Volk Israel ihn nicht erkennt, ihn nicht wahrnimmt, obwohl es die ganze Zeit auf ihn wartet, von ihm träumt. Aber wir haben ja auch ein Missverständnis, das hier vorliegt. Israel erwartet einen mächtigen, einen stolzen Messias und nicht einen demütigen Knecht und ein Lamm. Sie erwarten einen Löwen, aber nicht ein Lamm. Johannes sagt ihnen also, es ist für euch höchste Zeit, Buße zu tun, euch taufen zu lassen als Zeichen eurer Bußfertigkeit. Er ist schon unter euch. Johannes wusste, was er tat. Er war geistlich sehend. Die meisten Juden aber nicht. Sie waren geistlich blind und ahnungslos. Die Juden hatten ihre eigenen Vorstellungen und Ansprüche an den Messias. Und diese falsche Erwartungshaltung hat ihnen einfach die Augen auch verschlossen. Matthäus 11, Vers 27 heißt es, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, Gott zu erkennen, können wir nur durch Gottes Gnade, durch Gottes Willen. Johannes hatte ihn schon erkannt. Gott hat ihm die Augen geöffnet. Aber diese religiösen Führer, die waren immer noch blind. Und weil Johannes den Herrn erkannt hatte, sah er seine eigene Sündhaftigkeit. Deswegen sagt er im Vers 27, da ist ja die Verbindung, dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Ich bin es nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Schon in Vers 15 hat der Täufer von dem gesprochen, der nach ihm kommt. Dieser Ausdruck ist zweideutig. Einmal ist das ein Titel des Messias, der Kommende. Den finden wir in Psalm 118, Vers 26 oder Daniel 7 oder Matthäus 11. Und zugleich ist es auch ein Ausdruck eines jüdischen Lehrers, der von seinem Schüler spricht, der nach mir kommt, den ich quasi ausbilde. Aber hier wird Johannes überdeutlich und bringt zum Ausdruck, dass dieser, der nach ihm kommt, nicht sein Schüler ist, das ist fast wie ein Wortspiel, sondern der ihm haushoch überlegen ist. Ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dieser Ausdruck ist noch krasser als diese Bemerkung des Hauptmanns von Kapernaum, der ja zu Jesus gesagt hat, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich bin es nicht wert. Und er sagt, Johannes sagt, nicht nur, dass er nicht in sein Haus kommen soll, sondern, dass er ihm nicht mal die Schuhe lösen darf. Die Sandale bestand damals aus einer Sohle, die mit einem Riemen am Fuß befestigt war. Und das Lösen, das Öffnen einer Sandale, war Sklavenarbeit. Das haben Sklaven gemacht. Und Johannes sagt, ich bin nicht mal würdig, diese Sklaventätigkeit zu verrichten. Er sagt, ich bin so unwürdig und so gering, ich kann dem Messias nicht mal die Schuhe öffnen. Er will damit klar machen, den Juden, wisst ihr eigentlich, wer da kommt? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon? Und dieser Ausdruck, der hat garantiert für Aufsehen gesorgt. Der ist wie eine Bombe eingeschlagen. Johannes sah sich als Sünder vor diesem heiligen, reinen Messias. Johannes sagt, ich bin noch nicht einmal eine Persönlichkeit. Ich bin nur die Stimme. Er sieht sich als Werkzeug Gottes. Aber der Handelnde ist hier Christus. Johannes ist das Geschöpf. Christus, der Schöpfer. Johannes war nur für eine kurze Zeit da, um diesen Dienst zu verrichten. Aber Christus, der nach ihm kommt, ist der Ewige. Mit dieser Aussage, die Johannes getätigt hat, sehen wir ganz, ganz klar, dass dieser Kommende, der nach ihm kommt, kein gewöhnlicher Mensch ist. Das muss ein ganz besonderer sein, mehr als ein bloßer Mensch. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Johannes war ja älter als Jesus. Er sagt aber, er ist schon vor mir gewesen. Hier wird nochmal, darüber habe ich schon vor einiger Zeit gesprochen, diese Präexistenz Jesu nochmal betont, dass er schon immer gewesen ist, dass er Gott ist. Und dieses erste Zeugnis, das wir hier vorfinden, des Johannes über Jesus, das rundet mit einer Ortsangabe ab. Das schließt hier. Und alle Quellen sagen uns, dass Johannes im Jordan getauft hat. In Betabara. Der Grundtext sagt Bethanien. Aber gemeint ist nicht, dass Bethanien das bei Jerusalem liegt, wo Maria, Martha und Lazarus lebten, sondern wahrscheinlich ein Ort, der sich nicht weit von Jericho befunden hat. Und dort gab es 9 Quellen, und die sich für eine Taufe eigneten. Und dort finden wir auch den Fluss Jordan. Und auch dort ist auch unmittelbar angrenzend die Wüste, sodass wir davon ausgehen können, dass das so ein kleiner Streifen war, so ein Pflanzengürtel, und nachdem begann die Wüste. Jenseits des Jordan ist auch eine häufige Bezeichnung für das Ostjordanland. Und wahrscheinlich eben der Ort, und die Theologen vermuten, dass das der Ort ist, wo Elia sich versteckt hat, am Bach Krit. Und da an der Stelle hat Johannes getauft. Also er wirkt dort, der Elia, wo der Elia gewirkt hat. Also das ist dann naheliegend, dass das die Stelle ist. Ja, ich komme langsam auch zum Schluss. Waren die Pharisäer zur Taufe, zur Buße bereit? Offensichtlich nicht. Die Delegation kommt nach Jerusalem zurück und berichtet, dass der Johannes der Vorläufer des Messias ist und dass der Messias bereits im Volk ist. Passiert da irgendwas? Nicht viel. Es hätte ja eigentlich für viel Wirbel sorgen sollen, aber es tat's nicht. Die gesamte Elite Israels verharrt in ihrem Zustand. Wir wissen, dass sie sich weigerten, die Botschaft anzunehmen und zu glauben. Umso schmerzhafter sind die Verse, die wir doch schon gehört haben, in Johannes 1, Vers 10 und 11. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn das Volk geneigt wäre zu glauben, dann hätte das Volk, das Zeugnis des Johannes, ein Funke sein müssen, der das göttliche Feuer in Israel entfacht hätte. Es tat es aber nicht. Wir sehen halt eben auch nochmal, dass Gott diesen Glauben wecken muss. Aber was auch an Johannes einfach so bemerkenswert ist, Johannes ist ein Bild eines treuen und zuverlässigen Diener Gottes. Johannes gibt mutig und furchtlos Zeugnis über Christus vor dem Volk, vor den Theologen. Er verkündigt das, was Gott ihm aufgetragen hat, unbeirrt und standhaft. Wie sieht es da mit uns aus, mit mir und mit dir? Bist du mutig, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen, Christus zu bezeugen? Lass dich von Johannes inspirieren und ermutigen. Bleib auf deinem Platz und sei mutig. Johannes will auch nichts von der Ehre beanspruchen, die seinem Herrn und Meister zusteht. Er lehnt alle Ehrerweisungen ab und weist unermüdlich darauf hin, wie gering er im Vergleich zu Christus ist. Er möchte nicht im Vordergrund stehen. Er möchte, dass alle Christus sehen. Das zeugt von einer hohen Demut. Wie richtest du deinen Dienst aus? Wie tue ich meinen Dienst? Sehen die Menschen um dich herum und deine Geschwister in deinem Reden und Handeln Christus oder deine Persönlichkeit? Und an Johannes lernen wir auch, wie Gottes Wort und sein Wille unser Leben prägen und bestimmen. Für Johannes war klar, dass Gott ihn in diesen Dienst berufen hat, der nicht wirklich attraktiv, prestigeträchtig war. Es war auch ein Leben des Verzichts, was er geführt hat, mit einer Botschaft, die nicht besonders prickelnd war. Aber er hat seinen Dienst treu verrichtet. Bis zum Ende. Ja, auch für uns natürlich die Frage, wo stehen wir da persönlich in unserem Glaubensleben? Haben wir schon die Klarheit über unseren Dienst, über unsere Aufgaben? Wir sehen immer wieder, dass Gott Menschen beruft in den Dienst. Und auch an die Täuflinge, die heute getauft wurden. Gott hat für euch auch eine Aufgabe in seinem Weinberg, in der Gemeinde. Betet darum und lasst euch von Gott das zeigen, welchen Dienst, welche Aufgabe er für euch vorgesehen hat.